Schön, dass ihr hierher gefunden habt zur letzten Session dieses Donnerstages. Mein Name ist Christoph Friedrich, ich darf das hier moderieren, aber will selber gar nicht so viele Worte verlieren, denn als nächstes oder erstes hier werden uns Ulf und Sebastian was erzählen über nicht nur ein, sondern gleich zwei Webmapping-Portale, die gewisse Gemeinsamkeiten haben und welche genau und wo vielleicht auch Unterschiede liegen, das werden sie euch jetzt präsentieren. Viel Spaß.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Genau, wir stellen euch zwei Geoprojekte vor aus der Zivilgesellschaft. So haben wir uns benannt. Countermapping aus der Zivilgesellschaft soll der Vortrag lauten. Okay, genau. Also, hi. Mein Name ist Sebastian Fuchs, ich bin Softwareentwickler und Aktivist aus Hamburg.
Genau, mein Name ist Ulf Trieger, ich komme auch aus Hamburg. Ich programmiere auch, gestalte und habe so einen künstlerischen Design-Hintergrund.
Ja. Genau, wie gesagt, zwei zivilgesellschaftliche GIS-Projekte. Wir wollen ganz, ganz wenig über Technik reden. Es geht eher um unser Selbstverständnis, das Selbstverständnis von diesen Projekten. Wir würden Schwierigkeiten von solchen Projekten gerne aufzeigen und aber auch aus unseren Erfahrungen berichten.
Willst du?
Ja. Genau.
Darum geht's. Mhm. Okay, ja, gut, dann mache ich weiter. Ja. Perfekt. Genau, vielleicht zu dem Begriff, den wir gerade benutzt haben im Titel, wollte ich zwei Sachen sagen. Zum einen beziehen wir uns ein bisschen auf das Recht auf Stadt. Ich glaube, dass der Leerstandsmelder sich auch als ein Projekt von einer Recht auf Stadt-Bewegung bezeichnet. Und das Recht auf Stadt, wer das noch nicht kennt, ist ein Begriff, der von Henri Lefebvre in den 70er Jahren, das ist ein Stadtsoziologe aus Frankreich, geprägt worden ist. Und Henri Lefebvre hat ja, gerade Menschen mit Stadtplanungskontext werden das wissen, so eine Raumtheorie entwickelt, die besagt, dass Raum halt eben nicht nur eine physische Gegebenheit ist, sondern in erster Linie oder vorrangig durch soziale Interaktionen entsteht und gebildet wird, aber auch durch Beziehungen zwischen Menschen und Machtstrukturen, die auf diese Beziehungen einwirken. Und das Recht auf Stadt wiederum bedeutet, dass es sozusagen das Recht der Menschen in der Stadt geben muss, eben diese Machtstrukturen, diese Gegebenheiten mit beeinflussen zu können. Also ein politisches Moment der Mitsprache und der Beteiligung. Und der sozusagen aktive Part, den man sich vorstellen könnte im Bereich Kartografie. Dafür gibt es verschiedene Begriffe, kritische Kartierung, Countermapping. Und das ist zum Beispiel ein Begriff, der zuerst von Nancy Peluso geprägt worden ist, 1995, zumindest von unserem Wissen her. An dem Beispiel von indigenen Menschen in Indonesien, die feststellen mussten, dass es für ihre Wohn- und Lebensgebiete Karten gibt, die eher den Fokus der forstwirtschaftlichen Ausbeutung hatten und haben dann angefangen, selber Karten zu entwickeln, um zum Beispiel für sie wichtige Orte, religiöse Orte, soziale Orte zu kartieren, sozusagen als Gegenthese, um sozusagen dann halt auch in dieser Wahrnehmung von so einem kartesianischen Modell auch akzeptiert und mit berücksichtigt zu werden. Und wenn wir von Kartografie sprechen, meinen wir eigentlich wirklich eher den Prozess, also das kollaborative Zusammenarbeiten. Genau, gebe ich mal weiter an das erste Projekt.
Wir würden die Projekte jetzt einmal vorstellen. Der Leerstandsmelder, leerstandsmelder.de, mittlerweile auch Leerstandsmelderin, ist eine Online-Plattform für Wohnraumpolitik und Stadtentwicklung. Wir erfassen dort leerstehende Wohnungen, Orte und Gebäude. Das Ganze ist ein Crowdsourcing in über 40 Städten und Regionen und versteht sich darüber hinaus aber auch als Informationsplattform zum Thema Leerstand und will Debatten zu Leerstand anregen. Die Visualisierung und das Mapping dabei ist als politische Öffentlichkeitsarbeit zu verstehen. Wir würden das Ganze auch einfach oft als Kampagnentool, wurde es entwickelt. Wir haben überhaupt keinen Anspruch auf irgendwie, also nicht überhaupt keinen, aber es gibt keinen Anspruch auf eine statistische Vollständigkeit. Es geht eher darum, das Narrativ zu Leerstand ein bisschen anders zu belegen. Zum Beispiel gibt es in Deutschland eine sogenannte Leerstandsquote, die öffentlich herausgegeben wird. Dagegen, wir wollen die nicht in Zweifel ziehen oder so, aber wir wenden uns ein bisschen dagegen, weil es zum Beispiel nur den marktaktiven Leerstand erfasst. Also das bedeutet Wohnungen, die sofort wieder vermietet werden können. Und es gibt aus unserer Erfahrung halt auch ganz, ganz viele andere Flächen, Gebäude und Orte, die da nicht reinfallen. Genau. Vielleicht kurz zur Struktur. Das Ganze wird von einem Verein in Hamburg betrieben, dem Gängeviertel e.V. Der ist aus einer kulturellen Inbesitznahme einer leerstehenden, von leerstehenden Flächen circa 2009 entstanden. Es gibt ein ehrenamtliches Team in Hamburg, Berlin und temporär auch in Mainz mal gewesen, was das quasi national betreut. Und dann gibt es Initiativen vor Ort, die einzelne Regionen und Städte betreuen. Diese Initiativen sind dann Vereine oder Einzelpersonen oder Gesellschaften. Diese Initiativen übernehmen dann so Funktionen wie die Moderation und steuern halt ihr lokales Wissen zu ihren eigenen Städten bei. Das Thema Leerstand ist auf jeden Fall auch total divers zu betrachten, weil es in einem Raum wie Hamburg oder Berlin ganz andere Probleme gibt als zum Beispiel in der im ostdeutschen Land oder irgendwie so. Ne? Also und wir wollen uns da nicht irgendwie aus Hamburg anmaßen, das für andere Regionen bewerten zu können. Zum Beispiel hier in Münster gibt es eine Zwischennutzungsagentur, die auch aus einem kulturellen Projekt entstanden ist. Die nennen sich MS Quadrat. Das kulturelle Projekt ist die B-Site. Ich weiß nicht, ob Leute das kennen. Genau, die machen das hier in Münster ja, und freuen sich bestimmt auch, wenn Leute da mitmachen. Ich will noch kurz was zu der Geschichte erzählen. Ich habe eben mit jemandem geredet, der meinte zu mir, ach, das gibt's noch. Das ist ein sehr altes Projekt. Wir sind mittlerweile die dritte Version davon. Und ich glaube, es ist ganz interessant zu sehen, was es für verschiedene Formen der Entwicklung und Finanzierung gab. Es gab zuerst eine quasi Closed-Source-Version, die pro bono von einer Firma in Hamburg entwickelt wurde, Jubilabs. 2015 war es dann für die Community wichtig, Open Source und weg von Google zu kommen mit diesem Projekt. Dafür gab es ein Crowdfunding und eine zweite quasi Open Source Version. Und dann hatten wir jetzt die Möglichkeit, vor zwei Jahren knapp durch eine Prototype-Förderung noch eine dritte Version ins Leben zu rufen. Ja, vielleicht noch so, was ein bisschen speziell daran ist, auch im Unterschied zu dem Projekt, was Ulf gleich noch vorstellen wird. Es ist wirklich User-Generated Content, das heißt, die Autorinschaft von jeder einzelnen Meldung liegt bei der jeweiligen Autorin. Das sind Meinungsäußerungen, das hat so eine juristische Dimension. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab in Bielefeld zum Beispiel auch ein Projekt, die das machen wollten aus einem Uni-Kontext. Die haben sich dann nachher, so wie ich das mitgekriegt habe, gegen die Veröffentlichung von einzelnen Leerstandsmeldungen gestellt, weil die Uni, also die juristische Beratung der Uni Angst hatte, dass das dann vielleicht auf die Uni zurückfallen könnte. Bei uns ist es so, wir haben da nicht so viel Angst. Das ist im Zweifelsfall eine die Meinung von einer, von einem einzelnen Nutzer und Nutzerin. Genau, es gibt bei solchen User-Generated Content-Projekten immer das Problem der Aktualität. Das haben wir auch da. Meldungen, die vor vielen, vielen Jahren mal da reingestellt wurden, sind auf jeden Fall nicht mehr aktuell. Wir versuchen das mittlerweile durch so einen Status-Flag zu umgehen, versuchen eine Statistik zu generieren und haben so ein Nachrichten- und Kommunikationssystem etabliert. Am Ende hängt es aber auch immer noch viel von dem Engagement der Ehrenamtlichen vor Ort ab, wie aktuell das ist und wie qualitativ die Nachrichten da drin sind. Vielleicht so noch so zwei Kritikpunkte. Man könnte das Ganze auch so ein Wutbürgerprojekt nennen. Ich habe eben gehört, es gibt ne, ganz viele Melder-Projekte, die, wo es einfach ne, um das Äußern von Unwohlsein geht. Es hat sich für uns gezeigt, dass das im Nachgang, also gerade bei so Immobilienprojekten, sind 10 Jahre halt gar nichts so. Ne? Nach 10 Jahren fangen die an, dann irgendwie da mit einer leerstehenden Fläche Geld zu machen. Es hat sich jetzt gezeigt, dass das ein Archiv schon geworden ist, also dass Politiker und auch die Presse sich auf einzelne Meldungen daraus beziehen kann, sagen kann, hey, guck mal, steht sonst nirgendwo, aber da haben wir gefunden, das war auch schon vor 10 Jahren leer. So. Also, ne, dass das jetzt, genau, so, ne, das scheint so ein bisschen auch, also das ist auch so unser Wunsch, dass das vielleicht so ein Archiv von Stadtentwicklung sein kann. Ja, ich glaube, erstmal soweit.
Mhm. Ich mache das hier. Genau, ich würde jetzt das zweite Projekt vorstellen, für das ich hier stellvertretend stehe. Später würden wir nochmal versuchen, so ein paar Gemeinsamkeiten, vielleicht so ein paar Wünsche und Herausforderungen beschreiben. Genau, ich stehe für das auch eben kollektiv entstehende Projekt 1000 Channels. Das ist jetzt auch schon ja, 3-4 Jahre alt, ist entstanden aus einer ganzen Reihe von Workshops, die in Bremen stattgefunden haben, die sich beschäftigt haben mit der Frage, man kann das sagen, marginalisierte Sichtweisen und Präsenzen in urbanen Räumen zu dokumentieren, zum einen historisch, zum anderen gegenwärtig. Oral History wäre vielleicht ein Begriff, den man damit reinbringen kann. Und wir haben halt immer 3 Sachen im Prinzip miteinander verbunden. Wir wollten zum einen halt versuchen, die Sichtbarkeit gerade von queeren Menschen, von LGBTIQ+-Menschen in der Stadt erhöhen. Wir wollten aber auch herausfinden, wie sozusagen das mit technischen Mitteln auf der Basis von OpenStreetMap und von digitalen Karten passieren kann. Genau, wir sind ein ehrenamtliches Team und für uns ist, glaube ich, nochmal wichtig, bei uns im Gegensatz zu Leerstandsmelder, dass wir keine formelle Infrastruktur haben. Das heißt, wir sind eigentlich ein informeller Verein, ohne dass es sozusagen da eine größere Struktur gibt. Und auch wir haben einen Teil der Softwareentwicklung, die wir nutzen können, haben wir gefördert bekommen, zum Beispiel durch den Prototype Fund oder aktuell durch das Civic Data Lab und durch Neustadt Kultur. Genau, hier sieht man so einen Flyer von dieser Workshop-Reihe. Und was ich gerade schon gesagt habe, unsere Idee ist halt im spielerischen Forschenden heraus queere Geschichten im urbanen Raum erzählen zu lassen und eben Erinnerungen, Spuren, Dokumente auf einer Karte abzubilden. Und wir haben bis jetzt verschiedenste Karten gemacht, immer auch im Zusammenspiel mit Menschen, die sich Lust haben, daran zu beteiligen, die ein bestimmtes Fachwissen haben. Die letzte Karte, wo wir geholfen haben, als Plattform zu produzieren, war von Heike Schader, einer Historikerin aus Hamburg, die schon ganz früh zu den Orten frauenliebender Frauen, hieß das damals, in den 1920er Jahren geforscht hat und dann im weiteren Zuge so eine Karte gebaut hat, um eben auch die weibliche Sternchen-Perspektiven von Stadt auch zu dokumentieren. Und unsere Plattformkonzept ist halt, dass wir sowas versuchen zu ermöglichen und dabei aber auch rauszukriegen, welche technischen, gestalterischen Möglichkeiten es dafür gibt. Und da würde ich jetzt einfach mal so ein paar Kartenbeispiele zeigen. Das ist zum Beispiel ein Projekt aus Bremen, wo wir vor allem versucht haben, die Beziehungen zwischen Menschen und Orten zu visualisieren. Und was man jetzt leider im Beam nicht sehen kann, im Hintergrund befindet sich auch eine sehr reduzierte OpenStreetMap-Karte, um so ein bisschen die Wohn- und Siedlungsgebiete der Stadt ablesen zu können. Das ist unser Backend und das ist vielleicht eine erste Gemerksamkeit, die ich sagen kann, dass wir aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen, unterschiedliche Foki haben, aber wir benutzen das gleiche Backend, was Open Source ist auch. Dazu können wir gerne später noch mehr dazu sagen. Und wie gesagt, das Kollaborative finden wir total interessant, also das gemeinsame Arbeiten mit verschiedensten Menschen. Und ein Anspruch, den wir auch haben, weil wir bezeichnen uns als Plattform und wir alle kennen ja Plattformen auf verschiedensten Ebenen, kommerzielle, unkommerzielle Plattformen. Es entsteht leider immer eine Abhängigkeit zu Software as a Service, so dass wir immer wieder versuchen, auch das kritisch zu reflektieren und haben zum Beispiel im Rahmen der Softwareförderung, die wir bekommen haben, ein sogenanntes Map-to-Go-Feature entwickelt, mit der es halt möglich ist, nicht nur die Metadaten, die gespeicherten Inhalte zu exportieren, sondern eine komplette Vue.js-basierte Karte als ZIP-Archiv mitzunehmen, sodass ich auch ohne große technische oder gestalterische Kenntnisse auf einem anderen Webspace die Karte veröffentlichen kann, wenn ich aus irgendwelchen Gründen, wenn es die Plattform nicht mehr geben sollte oder wenn ich davon weg möchte. Genau, und ganz wichtig für uns ist auch, dass wir sozusagen reflektieren, was wir machen im Kontext dieses Countermappings, wie vorhin definiert. Und das heißt zum Beispiel auch bei Techniken Visualisierung halt ein bisschen drauf zu achten, was für Geschichten erzählt werden. Ein konkretes Beispiel: in dieser schon gerade erwähnten Karte Lacune Map gab es die Idee, einen dunklen Kartenhintergrund zu nehmen. Dann haben wir uns über verschiedene Medien, es gibt ja auch auf dem OpenStreetMap Wiki zum Beispiel eine Liste von verschiedenen Slippy Maps, und haben da diese Aldidade Smooth Dark Map gefunden, die ja nicht wirklich frei ist, sondern eher so Freemium. Und wie ihr hier schon vielleicht sehen könnt, ist diese Karte wie viele OpenStreetMap-Repräsentationen halt eine Navigationskarte. Das heißt, die wichtigsten Informationen auf dieser Karte sind die Bundesautobahnen und die Bundesstraßen. Die größte Topografie ist nicht nur der Stadtname, sondern auch die beiden Flughäfen. Und das fand man natürlich nicht sehr passend zu diesem Kartenauftrag, den wir uns gegeben haben, und haben dann halt mit QGIS ganz einfach jetzt muss ich mich beeilen, eine eigene Hintergrundkarte gezeichnet, um das halt realisieren zu können. Zeitlichkeit, dafür nur einen halben Satz. Es gibt OpenStreetMap, aber es gibt ja auch verschiedene Kartendienste, unter anderem halt von Städten und Geoportalen. Wir konnten mit Unterstützung vom RGV Hamburg zum Beispiel für den historischen Zeitstrahl der Karte verschiedene historische Karten aus Hamburg einbinden als WMS. Genau, und manchmal ist es einfach auch sehr toll, ich hoffe, das funktioniert, dann Karten halt nicht nur digital zu betrachten, sondern aus der digitalen Karte heraus dann auch Printprodukte zu machen, ganz klassische Faltpläne oder so ähnlich. Genau, und dann kommen wir zu den Gemeinsamkeiten. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit.
Genau, also ich würde da nochmal schneller durchgehen. Genau, also eine Gemeinsamkeit ist, dass es viel Ehrenamt ist, was dahinter steckt. Die letzten Versionen auf jeden Fall auch durch Förderungen einfach entstanden sind oder noch eine professionellere Anforderung damit umgesetzt worden konnten. Wir hoffen, dass es irgendwie eine nachhaltige Praxis ist, also dass das nicht nur mal ein Projekt ist, was mal kurz da ist, sondern dass diese Projekte auch dadurch scheinen, dass sie halt ein bisschen langfristiger stehen bleiben können, weil diese Informationen halt irgendwie auch einfach einen zeitlichen Bezug haben und dann auch erst interessant werden. So. Dieses kollektive Mapping, wir sehen, dass das irgendwie eine Einladung zur Partizipation auf Augenhöhe ist und gerade diese Vielstimmigkeit in so Bürgerbeteiligungsprozessen aus unserer Sicht manchmal fehlt. So. Und gerade solche kleinen zivilgesellschaftlichen Projekte da vielleicht einen Beitrag zu leisten können. Das ist ein Zusammentragen irgendwie von subjektiveren Informationen, die wahrscheinlich in der OSM einfach auch keinen Platz haben. Ne? Das sind irgendwie nicht eindeutig strukturierbare Daten immer, sondern Geschichten oder Erlebnisse oft. Genau, was haben wir denn noch so als Gemeinsamkeit? Die Sensibilität, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, spielt bei uns eine große Rolle. Auf den Tech-Stack hat Ulf gerade schon kurz was zugesagt. Es gibt ein Ruby on Rails Backend, was wir gemeinsam nutzen. Das war zum Beispiel bei der Neuentwicklung des Leerstandsmelders wichtig, dass es halt auf irgendwas basiert, was es schon gibt und nicht komplett neu entwickelt werden muss. So Herausforderungen, ne? Ist, wenn man sich zivilgesellschaftlich irgendwie engagieren will, ist es am Ende natürlich manchmal auch komisch, dann doch sich nur mit technischen Aspekten rumzuschlagen und Server zu warten. Aber das passiert wahrscheinlich vielen, die irgendwie politisch aktiv sind, dass es am Ende Infrastrukturarbeit auch viel ist. Ulf hatte gerade diesen Aspekt der Zeitlichkeit angesprochen, der auf jeden Fall zum Beispiel auch beim Leerstandsmelder immer wichtiger wird, irgendwie sowas mit einzubringen.
Genau, das wären so zwei Herausforderungen, mit denen wir uns die nächste Zeit beschäftigen werden, auf unterschiedlichen Ebenen. Und wir haben jetzt zum Abschluss den letzten Slide, um nochmal so ein bisschen so Wünsche und Ideen, die wir sozusagen vielleicht an uns selber richten, aber auch an Interessierte oder an die Öffentlichkeit, weil wir einmal das Problem haben, dass wir natürlich sozusagen selbst organisiert sind und nachhaltig sein möchten. Und wir zum Beispiel feststellen, dass es toll wäre, wenn es noch viel mehr solche Projekte geben würde, gerade in der Zivilgesellschaft, in Kultur, in Medien, dass sozusagen OpenStreetMap-basierte Karten produziert werden für verschiedenste Zwecke. Dazu braucht es vielleicht noch mehr Austauschformate, das könnte man gerne diskutieren, sozusagen zwischen den Menschen, die tech-savvy sind und Leuten, die das weniger kennen. Also ich zum Beispiel unterrichte ab und zu und mache mit Leuten Mappings und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Leute letztendlich offene Karten kennen und wie selbstverständlich Google Maps weiterhin ist. Das finde ich weiterhin einen wichtigen Auftrag, den wir sozusagen alle haben. Und genau, das andere Punkte, die ihr hier sehen könnt, erklären sich fast von selber. Jedes Projekt hat das Problem, dass es maintained werden muss und die meisten Förderungen, wenn es welche gibt oder Spenden, basieren halt meistens immer auf Leuchtturmprojekte und es wäre schön, wenn es sozusagen auf der Förderlandschaft auch was geben würde, was niedrigschwellig Sachen auch langfristig ein bisschen unterstützen würde. Insofern hoffen wir, dass wir, bevor du das Stoppzeichen ziehen musst, sagen können, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Wir sind jetzt hier für Fragen und Antworten und danach auch sicherlich auch noch für Genaueres stehen wir zur Verfügung. Vielen Dank.
Danke.
Ja, danke euch für den Vortrag. Ihr werdet gebeten, euch dichter beieinander zu positionieren, sodass ihr euch gleichzeitig im Videobild befinden könnt für die Fragen, die ich hier schon reinbekommen habe. Ich fange mal an. Erst mit so allgemeinen Sachen, bevor es nochmal inhaltlich um die in die Projekte selber geht. Ihr habt jetzt mehrfach die Prototype-Förderung angesprochen. Was ist das?
Also es gibt vom Bundesforschungsministerium zusammen mit, ich glaube, der Open Knowledge Foundation gibt es einen Fördertopf und der nennt sich Prototype Fund. Kann man relativ schnell im Netz auch Basisinformationen kriegen. Und das Besondere, deswegen erwähnen wir das auch so, ist halt, dass es in Deutschland, soweit wir wissen, die einzigste Förderung ist, um Softwareprojekte fördern zu bekommen. Und damit können sich Menschen aus der Zivilgesellschaft keine Firmen unbedingt, können sich bewerben und Softwareprojekte für die Zivilgesellschaft fördern lassen.
Die Frage, die am meisten hochgevotet wurde, ist ganz konkret, wo wünscht ihr euch Unterstützung von der Foskis-Community?
Ein bisschen, willst du sagen? Ein bisschen haben wir es versucht, hier schon so ein bisschen zu formulieren. Ich glaube, dass wir generell alle, die sozusagen sich technisch mit etwas beschäftigen, mehr über die Vermittlung nachdenken müssen. Also auch, wie kann man etwas benutzen? Wie kann ich etwas selbstverständlich anwenden, damit die Leute, die sozusagen sonst nur KonsumentInnen sind, vielleicht auch ProduzentInnen werden können? Das gilt natürlich generell für das Angebot, das wir ja alle kennen, bei OpenStreetMap aktiv mitmachen zu können. Und das andere wäre halt niedrigschwellige Formen der Finanzierung für zivilgesellschaftliche Projekte. Damit denken wir ja nicht nur an uns, sondern an viele andere Möglichkeiten, die entstehen könnten. Hm. Server zum Beispiel.
Ja. Also auch die Unterstützung der vielen Votes würde ich hier so ein bisschen lesen, dass Leute sich auch gerne bei euch engagieren möchten. Ja. Vielleicht finden ja durch diesen Vortrag auch Leute zu euch, die euch dann zwar nicht finanziell, aber eben mit gespendeter Zeit unterstützen. Fände ich cool.
Also kann ich noch auf jeden Fall nochmal dazu fügen, bei uns auf der Webseite gibt es so 3-4 Punkte, die nochmal zusammenfassen, was ich gerade versucht habe zu erklären. Und wenn Menschen Ideen haben für ein eigenes Mapping in ihrer Stadt, in ihrem Kontext, dann können sie sich sehr, sehr gerne melden und mitmachen.
Also wir werden auch immer wieder gefragt, ob es man nicht zum Beispiel einen Zwangsräumungsmelder machen kann. Es gab eine Anfrage, ob man nicht irgendwie ein Mapping machen könnte, Parkflächen in der Stadt, die verschwinden, oder Grünflächen zu...
Ja. Genau. Ideen sind viele da. Wir haben Fragen noch zu euren... zum Inhaltlichen. Also ich fasse die beiden mal zusammen. Wie geht ihr mit dem Aspekt Datenschutz um im Zusammenhang mit dem Melden leerer Wohnungen? Und ich glaube, das passt dazu. Werden Einträge moderiert oder findet eine andere Form der Validierung statt?
Also es gibt keine Redaktion. Es gibt eine Moderation in den einzelnen Regionen. Wir versuchen es zu vermeiden. Also am Ende ist es, das meinte ich vorhin mit dem User-Generated Content, das ist eine Meldung von einer Privatperson. Wenn da sowas drinsteht wie der Name vom Vermieter und noch eine Beleidigung oder so, dann müssen wir das natürlich rausnehmen. Ansonsten, ja, natürlich ist Datenschutz wichtig, auf jeden Fall. Wir versuchen so wenig wie möglich persönliche Daten zu erfassen. Genau, so viel dazu.
Wie wird denn beurteilt, ob eine Wohnung leer steht oder nicht? Das ist ja je nachdem von außen gar nicht so ersichtlich. Und jemand könnte auch zum Beispiel einfach in der Reha sein für eine Zeit lang.
Auf jeden Fall. Da, wie gesagt, es ist keine, keine wissenschaftlich feste Definition, die wir da anlegen. Es ist das Wissen der Nachbarschaft, so ungefähr. Ne? Und aber auch die Definition von denen. Ne? Also, wir können das nicht überprüfen. So, ne? Dafür bräuchten wir, weiß ich nicht, ne? Ganz andere Förderungen, ganz andere Strukturen dahinter, um sowas zu machen.
Ich nehme uns noch Zeit für zwei weitere Fragen. Einmal, auch in ländlichen Räumen ist Leerstandsmobilisierung eine Herausforderung. In Regionen, in denen sich BewohnerInnen gegenseitig mehrheitlich kennen, hätte so ein Mapping den Charakter von die Nachbarn verpetzen. War das auch ein Thema?
Klar, auch das meinte ich vorhin, ne? Diese Wutbürger-Plattform, wo Leute ihren Frust ablassen. Ich glaube, die Grenze ist ziemlich fließend. Das Projekt gibt es schon seit fast 14 Jahren. Da ist sehr, 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 sehr wenig passiert in solchen Kategorien. Ich glaube, das Schlimmste ist halt, dass jemand, also was uns passiert ist, wo wir darauf hingewiesen wurden, ist, dass jemand den Vermieter scheiße fand, der ihn da irgendwie gerade raussetzen will und das immer wieder angezeigt hat. Am Ende mussten wir eine Strafe bezahlen. Also solche Sachen gab es, aber sehr, sehr wenig.
Gut, und dann das Letzte, was ich auch nochmal als eine Message nehme, dass Leute gerne dabei wären, ist, ihr sagtet, in circa 40 Städten gibt es den Leerstandsmelder schon. Wie kann eine Stadt dort teilnehmen? Müsst ihr die extra anlegen oder kann man einfach loslegen? Und wie viele Mapper braucht es in einer Stadt, um diese zu erfassen? Wie machen Kollektive in einer Stadt mit? Wie ist das Onboarding?
Wow. Ja, also wir haben eine, schreibt uns gerne eine E-Mail. Es gibt genauso einen Prozess dafür. Am Ende, ne, wir haben den Begriff irgendwie Crowdsourcing da eben drin gehabt. Aus unserer Erfahrung sind es dann immer ein paar Leute nur, die diese Crowd sind in einer Stadt und in einer Region. Meistens irgendwie sowieso politisch Aktive, würde ich mal sagen, denen das wichtig ist. Schreibt uns an und dann freuen wir uns, wenn ihr mitmacht.
Top. Ja, schön, dass ihr das Ganze auf der Seite erstmal überhaupt bereitstellt und hier präsentiert habt. Vielen Dank euch hier im Hörsaal und online, die ihr zugehört habt. Und bis dann.
Vielen Dank für die Einladung und für den tollen Kongress. Applaus